Als Kind bin ich im Sommer immer so gerne im Gras gelegen und habe so in den Himmel geschaut. Wer hat das auch gemacht? Einige, oder? Und das ist doch dann so wunderbar, dann blinzelt man so in die Sonne, was man ja nicht sollte, aber ich habe es trotzdem getan, und schaut den Wolken zu, die vorbeiziehen oder die Schwalben, die da einfach so vorbeigeflitzt sind. Man sieht heute kaum mehr Schwalben, aber früher hat man so viele Schwalben noch gesehen. Und dann habe ich dann auch manchmal darüber nachgedacht, wie wird das da oben sein? Wo ist eigentlich der Himmel? Ja, was ist das jetzt, Himmel oder Paradies? Was ist das überhaupt? Wo versteckt sich der? Ich versuchte mir das so vorzustellen als etwas, was dann einfach über dem Blau noch kommt, oder? Irgendwie zwischen dem Blau und dem Schwarz im Weltall. Das war für mich irgendwie einfach zu groß. Und es war dann eben auch, diese Vorstellungen vom Himmel waren dadurch natürlich sehr unkonkret. Die haben sich so gebildet in meinem Kopf und sind wieder vergangen, genau wie die Wolken auch. Ja, wer kann denn schon wissen, was da oben ist? Das war dann oft so am Schluss das Fazit. Und als Teenager habe ich dann festgestellt, dass mein Pfarrer entweder nicht viel mehr wusste oder es uns einfach nicht sagen wollte. Aber da kam nicht so viel. Es schien mir auch so, als wäre das Bodenpersonal Gottes mehr auf das Irdische ausgerichtet, denn das Himmlische. Mein Pfarrer hat das untersucht, hat das schon irgendwie untersucht, aber mit einem Flugzeug. Und die guten Ministranten, die durften dann auch mal mit. Ich habe es nie geschafft. Aber mein Bruder hat dann später den Flug leer gemacht und dann durfte ich sogar mal im Stallknüppel sitzen. Fliegen ist einfach, das Landen und das Starten ist das Schwierige. Genau, ich war mir damals als 14-jähriger Jüngling also wirklich nicht klar, was da irgendwann mal auf mich zukommt, vielleicht auch nicht. Was ist das überhaupt? Worauf soll ich mich überhaupt vorbereiten in meinem Leben? Und darum geht es eben heute ein bisschen um die Frage, wie wir uns darauf vorbereiten. Ich habe darum diesen Untertitel gegeben: Entscheide dich heute, in deine großartige Zukunft zu investieren. Ich kannte diese Zukunft aber nicht. Ich wusste nicht, dass die Bibel sehr viel Wunderbares über diese Zeit sagt und habe mich darum eher entschieden, mal so mich für das Konkrete zu interessieren. Das ist die Erde und was die Erde so zu bieten hat. Hätte ich gewusst, was da alles in der Bibel steht, über die Ewigkeit, über den Himmel, über das Paradies, wie auch immer man das bezeichnen will, das werden wir eben dann später noch einmal tiefer klären oder ihr hört euch schon mal die Vorpredigt an. Ich glaube, dass das Leben in der Ewigkeit unvorstellbar spannend sein wird. Unglaublich bereichernd, attraktiv. Und dass diese Zeit, die wir hier haben, ich sehe das so eine Art Vorbereitungszeit auf etwas Größeres, Bedeutungsvolleres, Erfüllenderes als alles andere, was du je gesehen oder gehört hast. Ich schaue zum Beispiel sehr gerne Fantasy-Filme oder Science-Fiction-Filme. Das ist nicht unchristlich. Da gibt es viele christliche Anleihen bei diesen Filmen. Das ist erstaunlich. Warum? Einfach weil ich mir sage, das Universum ist so gewaltig. Und ich möchte wissen und mir ein bisschen vorstellen können, was da vielleicht alles noch existiert. Was Gott noch geschaffen hat neben der Erde. Und wenn es am Schluss auch nur tote Planeten sind, trotzdem sind die spannend, finde ich. Ich bin einfach sehr neugierig, vor allem neugierig auf alles, was Gott gemacht hat. Es wird gewaltig sein. Und ich glaube, wenn wir eine Ahnung hätten, was da auf uns zukommt, dann würde das unsere Gegenwart prägen und unser Handeln, unser Leben hier auf der Erde auch schon verändern. Und darum, ja, auch dieser Titel, investiere jetzt in eine ewige, großartige Zukunft, weil der Lohn groß sein wird. Ich meine, wenn man da ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man, das, was Gott hier geschaffen hat, ist ja auch schon unglaublich eigentlich. Also es gibt da so gewisse Channels, also Fernsehsender, da werden Naturfilme gezeigt und die Tiefen der Meere und die kleinsten Tiere, diese Bärtierchen zum Beispiel, oder die größten Tiere, Pottwal und so weiter, und die farbigsten Tiere und Pflanzen, und also ich könnte da stundenlang zuschauen. Also du könntest dein Leben lang solche Filme schauen und nie den gleichen zweimal, weil da gibt es immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Also diese Welt, die ist schon so unglaublich fantastisch gemacht, geplant, designt von Gott. Das alleine bringt uns schon zum Erstaunen. Dennoch ist das, was wir hier haben, ein Klacks gegen das, was uns erwartet in der Ewigkeit. Und was überhaupt der ursprüngliche Plan Gottes war. Ich bin überzeugt davon, dass die Erde, als sie geschaffen wurde, viel schöner war. Das ist nur noch ein Schatten, was wir jetzt haben, von dem, was Gott ursprünglich gemacht hat. Ich werde darauf noch kommen. Und Gottes Plan ist, in und durch Jesus alles wiederherzustellen, was er damals geschaffen hat, was auch im Paradies da war, in diesem Garten Eden. Und dabei geht es ihm eigentlich um uns. Wir sind in seinem Fokus. Uns erwartet nicht nur Lohn im Sinn einer einmaligen Gabe. Unser Lohn ist nicht einfach groß, so im Sinn von, du kommst in den Himmel und dann kommt Gott und sagt, so da, tschack, in diesem Sack ist alles. Da hast du die himmlische Währung, da hast du ausgesorgt. Es geht um viel mehr. Es geht, dieser Lohn, der uns erwartet, ist, geht weit darüber hinaus. Es ist eigentlich, es geht darum, dass du selber, dass wir das Anrecht haben und ursprünglich dafür gedacht waren, eine total andere Stellung zu haben in diesem Leben, auf dieser Welt, in dieser ganzen Schöpfung Gottes. Der Schöpfungsplan Gottes ist nicht das, was wir heute erleben, oder? Das ist nur ein blasses Abbild davon. Ich möchte dich mal fragen, hättest du gerne mal so einen Jahresendbonus eines richtig großen Wirtschaftsbosses? Ha? So, ich weiß nicht, was der größte Bonus dieses Jahr sein wird, so ein paar Millionen, vielleicht mehrere 10, 20, 30 Millionen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber wisst ihr, was noch viel besser ist als ein solcher Bonus? Ja, natürlich, aber das ist jetzt ein Gleichnis, wie Jesus es immer gemacht hat. Es ist, seine Stelle zu haben. Dann hast du nicht einfach einmal einen Bonus, dann hast du jeden Monat einen Zapfen und jedes Jahr einen Bonus, oder? Gut, du hast dann auch seine Verantwortung. Ja? Und darum geht es. Es geht nicht nur um einen Lohn, es geht um eine neue Stellung, ein neues Leben, ein anderes Leben. Nicht einfach das Leben, das du bis jetzt führst, plus ein toller Lohn, um noch mehr zu konsumieren. Gottes Plan besteht darin, jeden Einzelnen von uns wieder in die Position einzusetzen, die eigentlich geplant war, als er Himmel und Erde und das ganze Universum geschaffen hat. Genauso wie es Adam und Eva am Anfang hatten, und das beinhaltet eben wie ein großer Boss zu regieren. Es geht darum, dass wir regieren. Es heißt im 1. Mose 1, 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Das dürfen wir nicht vergessen, da ist eine Dimension drin, die ist schon ein bisschen mehr, als was wir jetzt haben. Uns ähnlich, und jetzt kommt's. Es geht nicht ums Aussehen, sondern sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und dann heißt es auch in der Bibel sogar, über die Engel werden wir eines Tages herrschen. Es geht also darum, dass wir bestimmt dazu sind, zu herrschen, zu regieren, Autorität zu haben über dieser Schöpfung. Das ist eigentlich Gottes Plan für dein Leben. Und das ist eine wichtige, extrem wichtige Wahrheit. Wer von euch lebt schon täglich in diesem Bewusstsein und lebt aus diesem Wissen heraus? Ich denke, das sind wenige von uns. Wir werden erdrückt manchmal vom Leben und fühlen uns gar nicht ebenso als die Sieger, als die herrschen, als die Einfluss ausüben in dieser Welt. Ihr habt ja in der Jugi gerade dieses Thema gehabt, dass wir Einfluss nehmen sollen, dass wir Influencer sein sollen in dieser Welt, oder nicht? Darum geht es. Wir sollen Einfluss haben. Wir sollen die Welt prägen. Das ist Gottes Plan. Und wenn wir das wissen, dass das unsere Zukunft sein wird, dann wird das auch unsere Gegenwart prägen. Wir werden das Leben hier auf der Erde, das wir jetzt leben, nicht wirklich verstehen, wenn wir unsere Bestimmung nicht kennen, weil das ist miteinander verbunden, untrennbar. Es besteht die Gefahr, dass wir im Hamsterrad des Lebens, kann man so sagen, stecken und einfach mit dem Alltag so beschäftigt sind, dass wir die großen Dinge gar nicht mehr wahrnehmen. Wir sehen immer noch nur das nächste Tritt, das wir nehmen müssen, dann den nächsten und den nächsten und haben keine Vision für die Ewigkeit und für die großen Dinge. Das Leben plätschert an uns vorbei, gleitet an uns vorbei. Wir nehmen Chancen, die das jetzige Leben bietet, nicht einmal wahr. Und Paulus möchte uns aufrütteln und er sagt uns, dass wir nicht vergessen sollen, dass wir ernten werden, was wir säen werden. Und das meint er jetzt auf jetzt bezogen. Wir leben auch hier in einem Zustand des Säens. Und das Ernten wird eines Tages kommen. Bist du dir das bewusst? Das hat etwas mit deiner Berufung zu tun. Und Jesus fordert uns auf und sagt, sammelt euch nicht Reichtümer auf der Erde, sondern sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Darum geht es. Aber was bedeutet dieses Wort für das Hier und Jetzt, aber eben auch aus dieser himmlischen Sicht? Darum, er spricht ja von dieser Sicht, er sagt, er lebt hier schon mit einer himmlischen Sicht. Wenn du hier investierst in das Jetzt, dann wissen wir seit wenigen Jahren, dass wir hier nur Negativzinsen zu erwarten haben. Diese Erde ist ein Auslaufmodell. Das ist tragisch, aber es ist so. Das sagt die Bibel, das sagen auch viele Wissenschaftler inzwischen, auch Wirtschaftswissenschaftler sagen das. Sie waren uns schon seit Jahrzehnten davor, dass wir über die Ressourcen dieser Erde leben und dass die irgendwann zur Neige gehen. Und auch wenn es noch nicht gerade vor der Nasenspitze ist, das wird untrüglich kommen. Ist nur eine Frage der Zeit. Und Jesus sagt eigentlich das Gleiche. Er sagt, hey, passt auf, alles das, was ihr hier gewinnen könnt, das ist einfach nur vorübergehend. Plant ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen weiter. Erwarten uns davor, uns mit irdischen Werten zuzudecken, sei es nun Geld, jeglicher Besitz, Häuser werden auch besonders erwähnt oder eben auch eine Währung, die heute auch sehr beliebt ist, ist einfach Fame, Ruhm, sehen und gesehen werden. Das ist auch so ein Wert, oder? Auch das wird vergehen. Die Bibel sagt, auch deine Schönheit, auch wenn du so viel Silikon und Botox investierst, wie du willst, es wird vergehen. Das ist eine Realität und wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, oder? Und dazu, all diese Dinge können dich nicht dauerhaft glücklich machen. Aber ich bin überzeugt, jeder von uns möchte dauerhaft glücklich sein. Also ein Double, der das nicht will, oder? Der nicht dauerhaft glücklich sein will. Aber uns geht bereits jetzt die Luft aus, irgendwie in diesem Hamsterrad. Und das ist jetzt durchaus wörtlich gemeint. Oder das Wasser, das saubere Wasser. Es drohen Kriege auf dieser Erde, die sind schon im Gang mehr oder weniger um das Wasser, um den Rohstoff Wasser. Zum Beispiel habt ihr das ein bisschen verfolgt da in Chile. Ja, habt ihr die ein bisschen Fernsehen schauen, was geht übrigens noch außerhalb meiner kleinen Welt da vor sich, die haben gesehen, in Chile gibt es mega Stress. Und das ist eine Demokratisierungsbewegung, die dort sagt, wir das Volk, wir wollen Anteil haben an den Gütern dieses Landes und dabei geht es ganz fest, geht es hier ums Wasser. Weil der Pinochet, ich hatte das schon eingeleitet und später haben die tatsächlich die Wasserrechte an Private verkauft. Und die Privaten verkaufen es wieder weiter. Und die armen Leute, die vermögen das Wasser nicht mehr. Da sterben ihre Tiere, sterben, weil sie kein Wasser vermögen. Damit man Avocados anpflanzen kann, weil diese Avocado-Bauern, das sind riesige, gewaltige Konzerne, die können diese Wasserrechte kaufen. Und die Bauern, die Kartoffeln anpflanzen, vermögen das Wasser nicht. Avocados verbrauchen 8-mal mehr Wasser als Kartoffeln. Also ich habe jetzt wirklich ein schlechtes Gewissen bekommen, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Ich habe noch gerne Avocados. Aber ich werde das einschränken. Weil das ist einfach gemein, oder? Dinge, die Gott allen Menschen zur Verfügung gestellt hat, werden vermarktet, werden den Maisbietenden verkauft und die Armen haben nicht einmal mehr Wasser. Also das können wir Schweizer uns natürlich fast nicht vorstellen, aber wir leben halt schon in einer Art Reichtumsblase hier in diesem Land. Aber überall in der Welt gibt es Stress, nur schon wegen Wasser. Oder diese Sache da, in Äthiopien bauen sie einen gewaltigen Staudamm, gewaltig, den blauen Nil wollen sie, also die sind jetzt eigentlich fertig inzwischen, die haben ihn gestaut und die Ägypter haben mega Stress deswegen. Weil die sind direkt abhängig vom Wasser des Nils. Das ist ein staubtrockenes Land. Der Nil ist die Lebensader. Und das gibt richtig Stress. Und Al-Sisi, Abd el-Fattah Al-Sisi hat gesagt, es geht um Leben und Tod. Das ist unser Land. Und das Wasser muss für unsere Bürger von Aswan bis Alexandria gesichert werden. Weil oberhalb von Ägypten plötzlich wird dieser Staudamm gestaut und das werden jetzt 10, 20 Jahre, wird einfach viel weniger Wasser runterkommen, bis der dann mal voll ist. Und auch dann wird auch Wasser abgezweigt werden. Und das ist für die Ägypter ein Riesenproblem. Kann man sich ja vorstellen. Und das Gleiche geschieht auch in völlig anderen Ländern. In Indien und Pakistan haben sie auch so einen Stress wegen einem Fluss. Türkei und dem Irak, das Gleiche. Oder zum Beispiel Tibet. Wisst ihr, warum das Tibet von den Chinesen besetzt ist? Himalaya. Schnee. Schmelzwasser. Die ganze Industrie ist abhängig davon. Die können das gar nicht den Tibetern überlassen. Weil da geht es ums Wasser. Das ist unglaublich. Ohne dieses Wasser hätte China ein Riesenproblem. Und man bezeichnet die Besetzung Tibets letztendlich als Besetzung des Wassers. Da wird das Wasser besetzt. Nein, die Erde ist wirklich nicht mehr das Paradies, das es einmal war. Die Menschen haben eine unglaubliche Schöpfung erhalten und das ist vorbei. Diese Erde kann auch kein Paradies mehr hervorbringen. Das ist auch gelaufen eigentlich, das ist schon zu spät. Es gibt zu viele Probleme, zu viele Hypotheken, die wir uns aufgeladen haben in den letzten x-tausend Jahren. Umweltzerstörung, Tierarten, die verschwunden sind, die Gott geschaffen hatte. Also wir nehmen das manchmal ein bisschen auf die leichte Schulter. Aber wenn Gott Tierarten schafft und eine einzige verschwindet, dann kann man nicht einfach sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Es sind ja etwa 9 Milliarden Tierarten, eine weniger. Eine von Gott geschaffene weniger. Wisst ihr, wie viele Tierarten jährlich im Moment am Verschwinden sind? 11.000 bis 50.000 Arten jährlich. In der Schweiz sind mehr als ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten akut bedroht. Also ich stamme noch aus der Generation, wenn du dann eben im Gras gelegen hast, dann hat es gewimmelt um dich herum. Schmetterlinge, Bremen, Mücken. Und eben Schwalben, die dann diese Mücken wieder gefressen haben. Und darum haben wir heute so wenig Schwalben, weil es viel weniger Insekten gibt. Oder? Das ist eine Realität. Und ich glaube nicht, dass Gott das gefällt. Weil das ist nicht sein Plan, dass es so läuft. Entgegen Gottes Plan für diese Welt erleben wir heute Fluch und Tod statt ewiges Leben im Segen. Und die Natur erlebt es mit uns, oder? Sie erlebt es genauso wie wir. Wir erleben, dass wir nicht mehr im Paradies sind, dass da eine Trennung ist, dass wir vertrieben sind aus diesem Paradies Gottes. Und das Paradies, das ist auch der Ort, wo Gott zusammen mit Adam und Eva sozusagen regiert hat, aus diesem Garten heraus. Da haben sie den Auftrag bekommen, da haben sie sich mit Gott getroffen und da haben sie geherrscht. Paradies ist mehr als nur ein schöner Garten, es ist sozusagen der Regierungssitz, könnte man sagen. Und wir erleben, dass der Himmel als Sitz Gottes und die Erde als Ort der Menschen wirklich getrennt ist. Also da ist wirklich eine große Kluft, das nehmen wir ja wahr. Doch das Schöne ist, so leicht gibt Gott nicht auf. Wenn er einen Plan hat und da kommt so ein hergelaufener Satan und zerstört diesen Plan, dann wird nicht Gott einfach sagen, ja, das ist jetzt dumm gelaufen, kann man halt nichts machen, oder? Nein, Gott hat einen Plan, einen Masterplan, einen gewaltigen Plan. Und jetzt zu investieren in das Königreich und in die Ewigkeit, in die Zukunft zu investieren, das heißt, dass wir die Erde und die Vorrechte zurückbekommen, welche dem ursprünglichen Plan Gottes entsprechen, das ist nichts als einfach logisch und vernünftig. Denn dieser Lohn ist viel größer als ein paar Edelsteine und Diamanten. Wir werden eingesetzt werden als die, die regieren. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Dieser Plan, dieser Lohn ist eben auch sicher. Er ist nicht nur groß, er ist sicher. Es gibt ja, wenn du eine Stelle hast, hast du einen Lohn. Und wenn du sie verlierst, hast du keinen mehr. Oder? Also Lohn ist immer so ein bisschen mit Unsicherheit verbunden. Gott hatte Adam und Eva die Freiheit gelassen, selbst zu entscheiden, wem sie vertrauen wollen. Und Satan hat sich dann so als Freund der Menschen ausgegeben. Er hat gesagt, ja, Gott meint es ja gar nicht gut mit euch, aber ich sage euch, wenn ihr mir glaubt, dann werdet ihr sein wie Gott. Wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Er hat sich als Freund ausgegeben, aber die Bibel sagt, er war schon immer ein Lügner, er wird es immer sein. Und ich denke, auch wir fallen da und dort mal auf ihn rein. Und er ist dazu noch ein Menschenmörder. Es war also unsere eigene Schuld, dass wir ihm vertraut haben. Wir denken manchmal, ja, ja, Adam und Eva, denen habe ich alles zu verdanken. Aber das stimmt ja nicht. Wir selbst fallen auch viele Male auf seine Lügen herein. Es wäre eine Ausrede zu sagen, es wäre alles besser, wenn ich Adam oder Eva gewesen wäre. Es wäre genau gleich rausgekommen. Aber obwohl es also unser eigenes Verschulden war, hat Gott nicht aufgegeben, sondern es ist ja normal. Also die, die Kinder haben, sie geben den Kindern auch manchmal Aufgaben, von denen die Kinder vielleicht überfordert sind. Man versucht natürlich, die Aufgaben dem Alter, dem Entwicklungsstand anzupassen. Und dann geht halt mal was schief und es geht auch mal was kaputt oder nicht. Also wenn du nicht willst, dass mit deinen Kindern irgendwas kaputt geht, dann darfst du sie nichts machen lassen und dann werden sie immer ewig klein bleiben und kein Selbstwertgefühl haben und nichts Wirkliches bewegen. Was ist passiert? Da hinten. Also, es ist, wenn du willst, dass deine Kinder stark werden, musst du ihnen was zutrauen und dann werden sie Fehler machen. Und was machst du dann als Vater, als Mutter? Du gehst und hilfst. Du stellst das Ding wieder auf, das umgefallen ist. Oder kehrst die Scherben zusammen, das ist jetzt halt kaputt. Ja, okay, geht doch keine Welt unter wegen dem. Und dann kauft man vielleicht etwas Neues und manchmal plant man sogar richtiggehend das Versagen mit ein. Man ist schon bereits gewappnet, was man tun wird, wenn es schief geht. Das Kind darf Fehler machen. Und so ist es bei Gott auch. Er schaut nicht einfach zu. Er hat einen Plan entwickelt und den setzt er auch um. Er war vorbereitet und sein Plan heißt Erlösung. Erlösung, und das ist unendlich viel. Also Erlösung heißt eigentlich, dieses Wort gibt es im Griechischen in drei Varianten. Das erste ist Ryomai, 16 Mal nur in der Bibel. Das heißt bewahren, schützen, das wird manchmal auch als Erlösung übersetzt. Oder Lyo, also Lyo, das kennen wir ja, oder? Lyophilisieren, gibt viele Worte mit Lyo auch in unserer Sprache. Losmachen, befreien, lösen oder dann das Sozo, 106 Mal kommt am meisten vor, herausreißen oder erretten. Und unser Wort Erlöser, das ist der Soter, das ist eben Jesus, der Erlöser, der Erretter, der Heiland. Das kommt von diesem Sozo eigentlich, das Herausreißen und eben Erretten. Aber es ist so ein Komplex von verschiedenen Worten, die da in verschiedenen Situationen gebraucht werden. Und spannend ist ja, die ersten Christen, die hatten ja ein Geheimzeichen. Das kennt ihr, oder? Der Fisch. Der Ichthys. Und das ist eben auch darum, weil die Anfangsbuchstabe, ihr seht das da, das I steht für Jesus, das CH für Christos, also Christus, das TH für Theu, das ist Gott, und das Y für Huios, das ist eben nicht Ios, sondern Huios eigentlich. Und das bedeutet Sohn. Und dann das letzte, S für Soter. Erretter, Erlöser. Und ihr Geheimzeichen war, Jesus Christus ist mein Erlöser. Das bedeutet, ich bin erlösungsbedürftig, ich stehe dazu, ich bin nicht perfekt. Aber ich bin auch erlöst. Ich habe eine Zukunft, eine ewige Zukunft, eine gewaltige Zukunft. Weil Gott alles wieder gut macht, schon gemacht hat zu diesem Zeitpunkt. Da war Jesus schon gestorben und auferstanden. Und das war ihre Identität. Nicht Sünder, sondern wir sind in Christus, sind wir erlöst. Wieder eingesetzt auch in diese Vorrechte. Kurz gesagt, es dreht sich alles allein um Jesus Christus, Gottes Sohn und Erlösung. Und die Währung für diese Erlösung ist das kostbarste Gut, das diese Welt zu bieten hat. Und das sind jetzt eben keine Diamanten, keine Häuser etc. Nicht einmal die teuerste Substanz der Welt. Wisst ihr, was das ist? Nein, wisst ihr nicht. Das ist eine rhetorische Frage. Sollte man nicht machen. Kalifornium 252. Ein Gramm dieses Kaliforniums, 252, kostet stolze 21 Millionen Franken. Unglaublich. Aber nicht einmal das ist so viel wert. Nicht einmal das ist der Kaufpreis für unsere Erlösung. Der Kaufpreis, die Währung deiner Erlösung, deiner persönlichen Erlösung, das ist das Blut von Jesus Christus. Das ist das totale Leiden, das Jesus auf sich genommen hat. Nicht einfach, er hat nicht so einen Liter Blut abgezapft und gesagt, hier, ja, so steril ging das leider nicht. Das ist eine schreckliche Geschichte damals. Was Gott auf sich genommen hat an Erniedrigung, an Schmerzen, an Leid. Und das Schlimmste eben, dass er unsere Sünde, deine Sünde tatsächlich auf sich genommen hat. Alles durchlebt hat, was alle Menschen Schreckliches getan haben auf der ganzen Welt, in Jahrtausenden Weltgeschichte. Alles hat er auf sich genommen und ist daran gestorben, an dieser Sünde. Aber für uns wichtig ist, es ist das Kostbarste, was es gibt, was nur möglich ist, dass Gott sein eigenes Leben gibt. Und darum kann auch niemand dieser Erlösung widersprechen. Darum ist diese Erlösung auch so sicher, so felsenfest, weil was will man mehr bieten? Es ist nicht möglich. Diesen Preis, diesen hohen Preis hat er für dich und letztendlich für jeden Menschen auf dieser Welt bezahlt, auch für den hinterlistigsten IS-Kämpfer. Auch seine Sünde hat Jesus getragen. Auch für ihn hat Jesus bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Er hat ihn nicht nur bezahlt für die guten Menschen. Er hat ihn bezahlt für die extrem schlechten Menschen. Und wenn du zu den extrem schlechten Menschen gehörst, dann bist du genau gleich errettet und erlöst wie die extrem Guten. Die können nicht mehr erlöst sein als du. Verstehst du? Das darfst du nie vergessen. Egal, worin du steckst, wie sehr du dich selbst verachtest, dir selbst nicht traust, denkst, ich bin doch nicht dazu geboren zu herrschen, du bist erlöst. Durch das Blut Jesu, wenn du das annimmst. Und damit bist du wiederhergestellt und wieder eingesetzt in alle Rechte. Und das ewige Leben, das ist eben nicht diese Erlösung ist nicht ein Kaufvertrag mit Vorauszahlung. Kennt ihr das? Wenn man im Internet bestellt, muss man manchmal vorauszahlen. Du musst nichts vorauszahlen. Es ist aber auch kein Leasingvertrag, wo du zuerst das Auto beziehst und dann bezahlst. Auch jetzt müssen wir nichts zurückbezahlen. Es ist einfach ein Geschenk, das wir annehmen und das wir am besten nicht einfach nur für uns behalten, sondern von dem wir auch anderen Menschen erzählen und sagen, hey, dieses Geschenk ist für dich. Das hat Jesus für dich getan. Ich denke, wir können unsere Wertschätzung für dieses Geschenk am ehesten zeigen, indem wir es einfach überall rumerzählen und indem wir uns wünschen, dass alle Menschen genau das gleiche Geschenk bekommen. Denn Gott ist dann am glücklichsten, wenn so viele Menschen wie möglich dieses Geschenk annehmen, persönlich annehmen. Ja, dieser Vertrag ist total sicher, deine Erlösung ist total sicher. Man kann sie nicht verdienen und nicht zurückbezahlen. Man kann sich nur daran freuen und es annehmen. Der Fluch ist gebrochen. Wir können uns heute entscheiden, das wirklich anzunehmen und daraus zu leben. Damit kommen wir zum letzten Grund. Dieses Geschenk ist umfassend. Paulus hat gesagt, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf. Jetzt kommt was, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist auch noch spannend, allerdings ohne etwas dafür zu können. Wem schiebt Gott da die Verantwortung ein wenig zu? Die Schöpfung kann nichts dafür. Oder? Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Hast du darüber schon mal nachgedacht, was das bedeutet? Das bedeutet auch, dass diese Erlösung viel umfassender ist, als wir uns nur vorstellen können. Es geht schon ganz fest um uns, aber nicht nur. Wenn wir zurückgehen, da steht, deine Zukunft ist eigentlich Herrlichkeit. Und die Schöpfung wartet darauf, dass diese Herrlichkeit sichtbar wird. Was heißt das, Herrlichkeit? Der Prophet Daniel hatte bereits eine Vision der Auferstehung der Toten und dabei Folgendes gesehen. Die Weisen und Verständigen aber werden so hell strahlen wie der Himmel. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne. Daniel 12, 3. Möchtest du leuchten, dann zeig den Menschen den Weg. Dann wird deine Zukunft Herrlichkeit sein. Oder hier, auch da, Jesus sagt es, dann werden alle, die nach Gottes Willen gelebt haben, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Was heißt das jetzt? Also dein Lohn im Himmel ist eben nicht einfach irgendetwas, was du besitzt. Es geht um dich selbst. Du selbst wirst leuchten. Also ich kann mir es auch noch nicht so richtig vorstellen, aber man kann solche Dinge natürlich einfach als Bild nehmen oder wörtlich. Es gibt aber keine Notwendigkeit, es gibt noch andere Bibelstellen, die zeige ich jetzt nicht, aber es gibt keine Notwendigkeit, dass wir das nicht wörtlich nehmen sollen. Denn denk daran, es gibt Beispiele, wo das genau geschehen ist, als Mose Gott angeschaut hat und bei ihm war eine bestimmte Zeit, also 40 Tage, 40 Nächte, dann ist er zurückgekommen und er hat geleuchtet von innen heraus, wie Gott. Und die Leute haben das nicht ertragen und er musste eine Decke über sein Gesicht legen. Oder auch als die Jünger mit Jesus vor Gott, vor Abraham und vor Moses und Elia waren, da war auch alles mit Licht erfüllt. Und Jesus selber hat angefangen zu leuchten, obwohl er noch keinen Auferstehungsleib hatte. Also diese Herrlichkeit, dieses Licht ist, meine ich, wörtlich gemeint. Und wenn es dann nicht so ist, dann werde ich nicht mit Gott streiten. Aber so verstehe ich es jetzt, weil es gibt keinen Grund, das anders zu verstehen. Da wird wirklich etwas geschehen mit uns und wir werden nicht mehr die gleichen sein. Die Schöpfung wartet auf diesen großartigen Moment, denn dann kann sie sich auch ein wenig entspannen. Dann wird es auch einfacher für die Lämmlein. Weil was steht? Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden. Der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind und die Schlange wird sich von Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemand Schaden auf meinem ganzen heiligen Berg. Es wird Friede sein auch für die Schöpfung. Es ist unbegreiflich, was wir da lesen in der Bibel. Aber es ist eine großartige Vision unserer Zukunft. Friede. Paulus meint, dass es sich lohnt, für diese Dinge eigentlich alles hinzugeben, alles auf eine Karte zu setzen. Und kein Opfer ist im Grunde genommen zu klein, wenn wir bedenken, dass da etwas auf uns wartet und jeder Mensch sollte das einfach wissen, dass es keinesfalls langweilig sein wird im Himmel, sondern da wird eine Herrlichkeit sein, die wir uns auch in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Wir können uns heute entscheiden, ob wir daran teilhaben wollen oder nicht und wie viel Herrlichkeit da in unserem Leben sein soll oder nicht. Das hat etwas mit diesem Leben zu tun. Weil wir regieren werden, weil wir herrlich sein werden, ist das hier ein Training. Weil wir nicht alle die gleiche Situation haben im Himmel. Wir werden alle errettet sein. Aber was wir im Himmel tun, mit welchen Aufgaben wir uns beschäftigen, welche Herrlichkeit ausgestrahlt wird, welche Ebene von Herrschaft ausgehen wird und in welchem Maß wir mit Gott in Zusammenarbeit sind, ich denke, das wird sich daran entscheiden, wie wir hier auf dieser Welt uns schon dafür interessieren. wenn wir hier sagen, ja, ist ja ein bisschen theoretisch, ein bisschen, ja, ist nicht so spannend, dann werden wir dort weniger spannende Arbeit haben. Aber wenn wir hier schon unterwegs sind, im Auftrage Gottes, ich glaube, dann werden wir dort auch über höhere Verantwortung gesetzt werden. Ich möchte schließen mit einem Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern gesagt hat über das Königreich. Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein ganzes Hab und Gut und verkaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Es wird hier eigentlich auch so übersetzt, dass man sagen könnte, in seiner Freude verkaufte er sogleich sein gesamtes Hab und Gut. Also da ist eine Dringlichkeit drin. Er hat gleich alles auf eine Karte gesetzt. Und Jesus sagt eigentlich, das empfehle ich euch. Macht das so. Setzt alles auf diese Karte. Dann habt ihr den richtigen Fokus auch für das Leben hier auf dieser Erde. Jesus war im Himmel, er ist im Himmel und er freut sich darauf, dass du ihm vertraust und dich heute dafür entscheidest, dort dabei zu sein. Dieses Leben ist eine Einübungsgelegenheit, aber dort erwartet dich großer Lohn, für dessen Sicherheit er mit seinem eigenen Leben bürgt. Ein Lohn, der niemals vergeht, ein sicherer Lohn und der niemals aufgebraucht werden wird, ein umfassender Lohn. Und das Abendmahl, das wir jetzt dann feiern werden, das ist der Bund, bei dem genau diese Dinge verbürgt werden, bei dem genau diese Dinge unterschrieben worden sind und festgemacht werden. Von Gott ist es schon lange geschehen, aber das Abendmahl ist uns gegeben, damit wir uns erinnern und immer wieder den Fokus neu auf diesen Bund richten und uns daran freuen, an dem, was uns erwartet. Und das werden wir jetzt gemeinsam feiern, genauso wie wir dann gemeinsam feiern werden im Himmel. Amen. Amen.
Habt ihr Lust, das zu feiern? Markus Meier hat Lust, das zu feiern. Sonst noch jemand?